Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Herzlich willkommen zusammen. Eine beherzte Rebellin nennt Spiegel Online Hannelore Hoger in seinem Nachruf. Heute wurde bekannt, dass die Schauspielerin schon am vergangenen Samstag gestorben ist. Eine Künstlerin, die schon als kleines Mädchen Theaterluft aufgesogen hat. Ihr Vater war Inspizient am Hamburger Ohnsorg-Theater.
Schon als kleines Mädchen habe ich immer meinen Papi ins Theater begleitet oder ich bin mal mit der U-Bahn gefahren, das war ja in der Stadt, im Jungfernstieg. Und dann habe ich immer beim Feuerwehrmann gesessen, da gab es ein kleines Fliegengitter. Da habe ich mir die Vorstellungen alle angeguckt und sehr oft. Ich habe Vorstellungen manchmal 50 Mal gesehen.
50 Mal, wir erinnern gleich ausführlich an Hannelore Hoger, die Vollblutschauspielerin. Wie läuft's bei den Tiroler Festspielen Erl unter dem neuen Intendanten Jonas Kaufmann? Wir sind vor Ort bei der ersten Opernpremiere der Saison, Puccinis La Bohème. Lassen sich Romane einer Nobelpreisträgerin mit Hilfe künstlicher Intelligenz weiterschreiben? Darum geht's heute in unserer Serie zum Einfluss der KI auf die Künste, heute also auf die Literatur. Wir wollen an Hannelore Hoger erinnern, als eine große Schauspielerin und eine der eigenwilligsten Darstellerinnen der Gegenwart, hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth sie heute gewürdigt, als eine intelligente und leidenschaftliche Person. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Hannelore Hoger schon vergangenen Samstag gestorben, mit, man sagt, ungefähr 84 Jahren. Sowohl ihr Publikum als auch viele Weggefährten erinnern sich nun an diese außergewöhnliche Frau, darunter ihr früherer Lebensabschnittsgefährte Alexander Kluge, selbst inzwischen 92 Jahre alt, legendär ihre Zusammenarbeit im Film Die Artisten in der Zirkuskuppel ratlos.
Im Grunde ist sie gar nicht so sehr eine Schauspielerin, sondern eine Darstellerin. Es ist ein Film, 90-Minuten-Film, in dem sie wirklich brillant war.
Herr Böhme, um es Ihnen klar zu sagen, ich kann Ihnen im Moment das Darlehen von 8.000 Mark nicht zurückzahlen. Ich hab's nicht.
Und wir haben in Venedig auf den Festivals den Goldenen Löwen für diesen Film bekommen. Sie ist einzigartig und sie unterscheidet sich von fast allen Schauspielerinnen. Sie ist kein beliebiger Typus. Sie ist individuell bis in die Knochen.
Auch der Regisseur und Produzent Nico Hofmann schätzt die Zusammenarbeit mit Hannelore Hoger, wobei gute Zusammenarbeit nicht gleichbedeutend war mit leicht und einfach.
Das war offen gestanden immer schwierig, ne? Weil es war ein Mensch, der sehr gefordert hat und der sehr klare Positionen vertreten hat. Sie war ein unglaublich intelligenter, intellektueller und kritischer Geist. Also jemand, der wirklich sehr, sehr genau hinterfragt hat. Jede Figur, jede Szene, jede Rolle. Also weder das ZDF noch ich haben da oftmals großen Spaß gehabt. Wir haben immer sehr, sehr gekämpft, auch für die Inhalte. Aber sie hat für ihre Figur gekämpft. Und ich würde mal sagen, wir haben uns mit vielen, vielen Widerständen, was ich aber eben auch toll fand, kennengelernt und arbeiten gelernt, noch schätzen gelernt.
Wir wollen weiter an Hannelore Hoger erinnern mit dem Filmkritiker Peter Klaus. Hallo, guten Abend.
Einen guten Abend.
Wenn man Hannelore Hoger jetzt noch mal aufleben lässt in Nachrufen und Aussagen von Weggefährten, dann entsteht ja schon das Bild einer Künstlerin, die man gern so als Schauspieltier bezeichnet. War sie das?
Ich denke, ja, 150-prozentig, wenn nicht noch mehr. Sie war wirklich Schauspielerin aus Leidenschaft. Sie hat jede noch so kleine Rolle überaus ernst genommen, steht so, dass man als Zuschauerin, als Zuschauer nie, wirklich nie den Eindruck gewonnen hat, dass sie einem etwas vorgespielt hat, sondern es wirkte immer so, als lebte sie das, was wir dann da aufsaugen konnten.
Am bekanntesten ist ja sicher Hogers Rolle der ZDF-Kommissarin Bella Block. Die hat sie von 1994 bis 2018 in der gleichnamigen Serie gespielt. Was war das Erfolgsgeheimnis?
Dass sich Hannelore Hoger nicht mit so 0815-Drehbüchern zufrieden gegeben hat. Sie hat immer gekämpft. Sie hat stets dafür gesorgt, dass die Figur Tiefe hatte. Was, meine ich, sicher auch damit zu tun gehabt hat, dass sie eigene Charaktereigenschaften nun nicht hat, 1:1 gespiegelt, aber doch einfließen lassen. Sie hat sich die Figur dieser Kommissarin tatsächlich zu eigen gemacht, hat eigene Lebenserfahrungen genutzt, um dann eine enorme, wirklich enorme Glaubwürdigkeit zu erreichen.
Also Glaubwürdigkeit als das Kriterium ihres Spiels.
Als ein Kriterium ihres Spiels, ein überaus wichtiges. Ich muss da noch viel mehr nennen, Ernsthaftigkeit in der Arbeit. Als erstes aber natürlich Können, großes Können, ihre Haltung dem Publikum zu dienen. Dazu, von mir besonders geliebt, eine reife, feine, niemals manieriert anmutende Sprechkultur, spürbare Intelligenz, Herzenswärme, auch viel trockener Witz, der, das behaupte ich bin ihr ein paar Mal persönlich begegnet, vor allem aus Selbstironie gespeist wurde. Und sie war eine exzellente Ensemblespielerin. Ob sie nun der Star war oder nicht, sie konnte sich zurücknehmen, anderen den Vortritt lassen, immer alles im Dienst des Stückes bzw. des Films.
Ja, Sie sind ihr eben auch persönlich begegnet. Was bleibt da vor allem in Erinnerung und welche Rollen?
Hannelore Hogers Gradlinigkeit, da war nie Firlefanz, kein Getue. Sie war eine sehr ernsthafte, eine überlegende Gesprächspartnerin, die auch Lust am produktiven Streit hatte. Mit mir hat sie sich mal über die Rolle, die Verantwortung von Kritikerinnen und Kritikern gestritten. Das war erfrischend, weil sie gesagt hat, weißt du, wissen Sie, die Leistungen an kleinen Theatern von nicht berühmten Schauspielerinnen und Schauspielern, die wird von euch Journalisten viel zu wenig beachtet. Ihr macht viel zu wenig, das scheinbar klein. Öffentlich. Ich habe sie auch erlebt in einem Absolventenvorspiel in Hamburg an einer Schauspielschule, im Gespräch mit dem Nachwuchs, auch ganz offen, aufs Angenehmste kritisch. Auf einem Filmfestival war ich mal dabei, da war sie Jurorin, scharf im Urteil, hellwach, schnörkellos, einfach großartig und unvergesslich für mich, ob nun im Gespräch oder als Schauspielerin, ihr Schweigen. Ihr Schweigen war wirklich sensationell beredt. Das konnte passieren, dass sie kein Wort gesagt hat. Sie hob dann kurz eine Augenbraue, die Lippen waren so leicht spöttelnd verzogen und eine wahre Gedankenflut hat sich Bahn gebrochen. Und das ist natürlich in den besten Rollen dann auch von ihr ausgenutzt worden. Sie war ja eine Handwerkerin, auch sie wusste, was sie tat. Nehmen wir ihre Elisabeth in Die zweite Heimat aus Edgar Reitz' Heimatreihe, das war Mitte der 1990er Jahre, oder eine ihrer frühen Rollen, vielleicht die berühmteste neben Bella Block. 1968 war es schon in Alexander Kluges Die Artisten in der Zirkuskuppel Ratlos. Eine junge Frau, die versucht, sich gegen persönliche und gesellschaftliche Einengungen zu behaupten. Und für mich persönlich ganz wichtig, ich erinnere wunderbare, großartige Lesungen. Dann habe ich auch gleich eine Empfehlung für die Hörerinnen und Hörer, nämlich die Hörbuchfassungen der wunderbaren Romane Mittagsstunde und Altes Land verdörrte Hansen. Das ist Hörgenuss pur, weil Hannelore Hoger Gefühl und Sachlichkeit zugleich gleichzeitig in eine wirklich ja schillernde Balance bringen konnte, weil man als Hörende durch sie wirklich in die Geschichte eintaucht, persönliche Empfindungen und gesellschaftliche Entwicklungen wahrnimmt. Das Unausgesprochene ist da auch ganz wichtig. Hannelore Hoger ist es gelungen, dass man als Zuhörerin oder Zuhörer gar nicht merkt, dass einem vorgelesen wird. Man meint, dem eigenen Inneren zu lauschen. Das ist enorme Kunst.
Peter Klaus, zum Tod der Schauspielerin Hannelore Hoger. Heute wurde bekannt, dass sie bereits am 21. Dezember gestorben ist. Peter Klaus, herzlichen Dank dafür.
Ich danke.
Das ZDF hat übrigens sein Programm geändert und sendet heute Nacht ab 1.10 Uhr Filme über und mit Hannelore Hoger.
Was mir heilig ist.
Das verrät uns heute Nora Iuga, die Grande Dame der rumänischen Dichtung. Iuga hat auch Romane veröffentlicht und deutsche Literatur von Günter Grass bis Hertha Müller ins Rumänische übertragen. Am 4. Januar feiert sie ihren 94. Geburtstag und hat sich fest vorgenommen, mindestens 100 zu werden. Noch immer liebe sie das Leben. Was also ist ihr heilig?
Für mich ist nur die Liebe heilig. Weil ich mich sehr verliebt fühle. Jetzt. Und das ist nicht normal, würde ich sagen. Aber bei mir ist das wie ein Gespräch mit Gott. Das Gefühl der Liebe. Ich weiß, wie ich das empfunden habe. Ich war noch ein Kind. Ich glaube, ich war damals in der ersten oder der zweiten Klasse. Die Kinder sind sehr neugierig. Sie wollen ihren Körper entdecken. Sie fassen sich an und plötzlich, als ich mich so streichelte, habe ich ein Gefühl gespürt. Ein Gefühl, das ich nicht kannte. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass dieses Gefühl das Wichtigste und sehr stark geprägt in mir war. Dann habe ich plötzlich gesagt, hier ist Gott. Und seitdem mache ich immer diese Verbindung zwischen Liebe und Gott. Aber körperliche Liebe, nicht poetische Liebe. Die Liebe und das Gedicht, die hängen zusammen sehr stark. Wenn man verliebt ist, dann spürt man den Drang, sehr starke Gedichte zu schreiben. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber jeder Mensch, wenn er stark verliebt ist, ist ein Dichter. Ich glaube, die Menschen können verliebt sein, auch wenn sie 100 sind. Nur selbstverständlich, das Körperliche bleibt nicht lebendig. Aber die Fantasie, wir können uns vorstellen, alles, was man macht, wenn man verliebt ist, kann man sich vorstellen. Und dann kann man auch Gedichte schreiben. Nichts auf dieser Welt ändert. Nicht das Gute und nicht das Böse. Und die Liebe auch nicht.
Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen,
die so groß ist und so wunderbar. Zara Leander hat das gesungen, ja.
Die rumänische Autorin Nora Iuga über die Liebe, die ihr heilig ist. Sie hören Fazit Kultur vom Tage. Seit dem 1. September ist der Tenor Jonas Kaufmann Intendant der Tiroler Festspiele in Erl. Und was hat er dort vor?
Es muss ein Festival sein, was durch das Programm und durch mich seinen Stammplatz auch im internationalen Vergleich der Festivals erhalten soll, was aber auch gleichzeitig ein Festival sein soll, was hier für die Menschen vor Ort einfach relevant sein soll. Wir haben den populären Titel, den wir jedes Jahr in der Weihnachtszeit spielen wollen. Wir haben den Belcanto-Titel, den wir jedes Jahr in der Weihnachtszeit spielen wollen. Wir haben aber auch zwei Dinge, die mich interessiert haben, nämlich erstens junge Leute, sogenannter Nachwuchs, die möchte ich gerne jedes Jahr in einer Produktion haben. Und das wird in unserem Fall die Bohème sein.
Außerdem soll mindestens eine Produktion pro Saison von einer Frau inszeniert werden. Und damit ging's schon heute Abend los. Die Spanierin Barbara Liuk freut sich auf ihr Bohème-Debüt. Ein populäres Stück, sehr human und deshalb gerade passend zur Weihnachtszeit.
I've never worked in a Puccini piece before. I'd never worked in Bohème before. But I thought it was the perfect opera for here. The music is very popular, everybody knows Bohème. I always thought that Bohème is about fear. It's a very human show and it's for Christmas, it's incredibly appropriate.
Das Duett von Mimi und Rodolfo am Ende des ersten Akts von Giacomo Puccinis La Bohème. Heute Abend war die Premiere dieser Neuinszenierung bei den Tiroler Festspielen Erl. Und Franziska Stürz war für Fazit dabei. Guten Abend.
Ja, grüße Sie aus Tirol.
Das ist also die erste Opernpremiere unter der Intendanz von Jonas Kaufmann. Gibt er damit schon mal seine Richtung vor?
Also auf jeden Fall erfüllt er schon ein Versprechen, nämlich eine Oper pro Saison mit einem sehr jungen Solistenteam zu besetzen. Und diese Bohème als eher populäres Stück passt natürlich wunderbar mit jungen Sängern. Also das ist natürlich noch mal berührender, wenn Mimi und Rodolfo, wie wir sie eben auch gerade gehört haben, ganz, ganz junge Menschen sind, junge Stimmen sind. Und die müssen trotzdem wirklich ihre großen Partien perfekt bewältigen, denn das ist kein Spaziergang, diese Oper, einschließlich des tragischen Endes. Und das war sehr, sehr berührend und es war auch wirklich hervorragend gesungen. Gerade gehört eben der chinesische Tenor Long Long als Rodolfo und Sara Cortolettis als Mimi. Und auch die Musetta ist ja auch eine wichtige Rolle, die dann ein bisschen Lebensfreude da auch noch mit hineinbringt. Victoria Randem möchte ich da auch noch nennen. Das waren hervorragende Stimmen, die sich auch alle schon in internationalen Wettbewerben oder Opernstudios hervorgetan haben. Und das Orchester hat auch wirklich wunderbar, einfühlsam, aber auch berührend begleitet unter Asche Fisch.
Die Regisseurin Barbara Liuk inszeniert, haben wir eingangs gehört, zum ersten Mal Puccini. Sie nennt das Werk Menschlich. Ist er ein Stück über Angst? Was erzählt sie mit ihrer Inszenierung?
Sie bleibt ganz, ganz stark an der Geschichte. Es ist irgendwo eine Mischung aus zeitgenössisch und dann wieder sehr, sehr fantasievoll. Wir sind im ersten Bild wirklich in so einer ganz schlichten, kargen Mansarde. Man hätte die auch ins Heute legen können, abgesehen davon, dass da mit einem Eisenofen geheizt wird. Aber es ist eben da sowieso kalt. Man kann offen in der Bühne von Alfons Flores in die Nachbarwohnung hineinschauen, da liegt Mimi schon im Bett. Und dann kommt in der zweiten Szene, nachdem die beiden sich kennengelernt haben und man durch so ein bisschen kitschige Videoeinspielungen von Blumen, Mara Flores Flo hat da die Videoregie gemacht, so ein bisschen in so eine Traumwelt schon gelangt, dann kommt man im zweiten Bild dann in sowas wie Alice im Wunderland, also ich würde sagen Mimi im Wunderland, denn dann sind wir wirklich in so einem Jahrmarkt, wo so Figuren erscheinen, die so ein bisschen aussehen wie aus diesem Film Alice in Wonderland. Das ist Traum, Unterbewusstsein, da begegnet Mimi dann ihren kindlichen alter Egos. Da ist man auf einmal nicht mehr so ganz im Hier und Jetzt und nicht mehr ganz konkret. Da kommt was sehr Poetisches damit rein, aber eben auch optisch sehr schön, weil da wirklich die Kostüme von Clara Pelufo Valentini, die sehr farbenfroh sind und Spielfiguren, Schachfiguren, Karten und eben Jahrmarktsfiguren dort ja porträtieren, überzeichnen, die das Ganze dann auch noch ja optisch einfach leichtfüßiger machen, als eigentlich diese Geschichte ist, die dann am Schluss wieder in diesem kargen Zimmer bitter mit Schnee auf dem Boden einfach bitter endet und zu Tränen rührt.
Jonas Kaufmann, der neue Intendant, muss sich an dem hohen Niveau seines Vorgängers Bernd Löwe messen lassen. Klingt ja so, als sei das ein uneingeschränkt starker Neubeginn in R.
Jein, also es ist nicht so schwer, mit einem populären Stück dieser Art hier den Einstieg zu machen. Ich würde sagen, das ist sehr klug gewählt. Also an dieser Bohème ist wenig auszusetzen. Die berührt, ist schön gemacht, ist gut musiziert und hat tolle junge Stimmen. Es ist natürlich jetzt nicht unbedingt irgendwie ein Sensationsstück, eine besonders ausgefallene Produktion. Da müssen natürlich noch ein paar andere Sachen kommen. Jonas Kaufmann hat gesagt, er will erstmal Unterhaltung auch im besten Sinne bieten. Hier möchte natürlich auch erstmal das Publikum packen und fangen. Und damit hat er schon mal einen sehr guten ersten Schritt getan. Da hat er ja jetzt noch 6 Jahre Zeit, um dazwischendrin auch noch mal ein bisschen extravagantere Akzente zu setzen.
Wir sind gespannt. Franziska Stürz über die erste Opernpremiere bei den Tiroler Festspielen R unter Jonas Kaufmann als neuem Intendanten. Puccinis La Bohème inszeniert von Barbara Liuk. Schönen Abend noch in Tirol und vielen Dank.
Gerne.
Das ARD-Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente im ersten Fernsehprogramm soll ab Februar einen neuen Moderator bekommen. Kurz vor Weihnachten wurde angekündigt, dass der Journalist Thilo Mischke Nachfolger von Max Mohr werden soll. Doch die Personalie des ehemaligen ProSieben-Moderators und Podcasters sorgt für Kritik. Unter anderem gibt es Sexismusvorwürfe gegen den 43-Jährigen. Fazit hat darüber berichtet, die Debatte läuft. Das zuständige ARD-Redaktionsteam will die Kritik sorgfältig prüfen und bittet um Zeit. Anmerkungen von Stefan Fries.
Thilo Mischke hat sich als Journalist durchaus einen Namen gemacht. Nicht im Kulturbereich, worauf er gerade transparent hingewiesen hat, aber als investigativer Reporter, als der in der AfD recherchiert und über Bandengewalt in Schweden berichtet hat, die Opioidkrise und Bundeswehrsoldaten in Mali. Kritik zieht er aber vor allem mit seinem wiederkehrenden Thema Sex auf sich, über das er verschiedene Kolumnen schrieb. Als Buchautor veröffentlichte er im Jahr 2010 einen Reisebericht, der auf einer Wette mit Freunden basierte. Wenn es Mischke gelänge, auf einer Weltreise 80 Frauen zu verführen, zahlen sie ihm den ganzen Trip. Titel des Buchs: In 80 Frauen um die Welt. Vor allem aus diesem Buch zitieren in diesen Tagen die Kritikerinnen und Kritiker Mischkes. Sätze wie diese: Ich wollte Fingerabdrücke nehmen, heimlich Nacktfotos machen, Tonbandaufnahmen vom jeweiligen Sex. Und ich stelle mir vor, wie ich diese arrogante Frau über einen Küchentisch werfe. Für Irritation sorgen auch Aussagen wie die in einem Podcast 2019. Zitat: Frauen wurden hart wegvergewaltigt in der Urmenschenzeit und überlebt haben die, die den Gendefekt hatten, meine Vagina wird feucht, weil sie eben keine inneren Verletzungen beim Geschlechtsverkehr bekommen haben. Zitat Ende. In Mischkes Werk finden sich noch viele weitere Äußerungen dieser Art, die im Netz zusammengetragen wurden. All das spricht tatsächlich nicht gerade für die Moderation des wichtigsten Kulturmagazins im Ersten. Auch wenn Thilo Mischke und die ARD darauf verweisen, dass er sich längst von vielen Äußerungen distanziert und dafür um Entschuldigung gebeten habe. So sagte Mischke tatsächlich 2021 in einem Podcast, er schäme sich ein bisschen für Stil und Ansichten, könne aus dem Buch nicht mehr öffentlich vorlesen. Er habe sich schon seit vielen Jahren von der Buchveröffentlichung distanziert und auch eine Neuauflage verhindert. In dem Podcast findet sich auch eine indirekte Entschuldigung bei allen Personen, die durch solche Bücher verletzt wurden. Es gibt aber auch Relativierungen, etwa, dass nur der Titel des Buchs »In 80 Frauen um die Welt« ein Fehler gewesen sei, das Buch selbst aber nicht. Das macht es schwer, ihm seine Distanzierung abzunehmen, zumal er sie heute nicht wiederholen will. Auch die ARD-Programmdirektion hält das bisher nicht für nötig. Damit aber werden beide der Kritik nicht gerecht. Wer sich zuvor schon von etwas distanziert und dafür entschuldigt hat, könnte das leicht nochmal tun, um der Welle zu begegnen. Wer aber wie die ARD nicht in der Lage ist, einerseits fundiert zu begründen, warum ein Bewerber der Richtige für den Job ist und ihn andererseits nicht inhaltlich gegen Kritik verteidigt, hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Zumal die bisherige Strategie erkennbar nicht funktioniert. Erst hat die TTT-Redaktion bei Instagram die Vorwürfe zurückgewiesen, über Weihnachten dann aber angekündigt, sie zu prüfen. Mischke schrieb dem Deutschlandfunk in einer Stellungnahme, viele der Vorwürfe hätten nichts mit sachlicher Kritik zu tun, sondern seien im überwiegenden Fall diffamierend und versuchter Rufmord. Diffamierend sind zwar viele der Vorwürfe nicht, sondern gut belegt. Das mag nicht die Intention jedes einzelnen Kritikers und jeder einzelnen Kritikerin sein, aber die Wucht der Anschuldigungen und immer neuen Beweise wirkt so. Auch deshalb, weil weder Thilo Mischke noch die ARD ihnen begegnen, um sie zu stoppen.
Stefan Fries zur Frage, ob Thilo Mischke der richtige Moderator ist für das wichtigste Kulturmagazin der ARD. Es gibt große Zweifel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Mediennetzwerk Korrektiv hat eine neue Recherche zu mutmaßlichen Treffen von AfD-Politikern mit rechtsextremen Gruppierungen veröffentlicht. Demnach sollen der Bundestagsabgeordnete Beckkamp und die brandenburgische Landtagsabgeordnete Cotré an einer Veranstaltung in der Schweiz teilgenommen haben. Dort seien auch Vertreter der in Deutschland verbotenen Bewegung Blood and Honor und einer Schweizer Neonazi-Gruppe anwesend gewesen. Korrektiv gibt an, ein Reporter sei undercover bei dem Treffen dabei gewesen und habe Mitschnitte und Fotos als Beweise gesammelt. Salman Rushdies Roman »Die satanischen Verse« ist 36 Jahre nach einem Verkaufsverbot wieder in seinem Geburtsland Indien erhältlich. Das berichtet die britische Zeitung The Guardian. Das 1988 erschienene Buch führte zu einer Fatwa, die das Leben des Autors bedrohte und ihn zwang, sich ein Jahrzehnt lang zu verstecken. Der Roman ist vom Leben des Propheten Mohammed inspiriert. Der damalige oberste Führer des Iran, Ayatollah Khomeini, setzt ein Kopfgeld auf Rushdie aus, weil das Werk angeblich blasphemisch sei. In Indien wurde das Buch dann von der indischen Regierung verboten, nachdem es wegen seines Inhalts zu Unruhen gekommen war. Das Ende des Verkaufsverbots in Indien hat jedoch nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Das oberste Gericht hob das Verbot auf, weil die Papiere zur Einfuhrsperre nicht mehr gefunden werden konnten. Für manche Preise gibt es kein Geld und trotzdem sind sie wie ein Ritterschlag. Der Deutsche Krimipreis ist so einer. Heute wurde er an den Hamburger Autor Thomas Knüver verliehen. Er belegt mit seinem Buch »Das Haus, in dem Gudelia stirbt« den ersten Platz der Liste nationaler Krimis 2024. In seiner Geschichte geht es um Gudelia, die sich während einer Sturmflut entscheidet, ihr Haus nicht zu verlassen und mit ihm unterzugehen, weil es ein dunkles Geheimnis birgt. Im Deutschlandfunk Kultur sagte Knüver, in dem Buch gehe es um die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind, das sie früh verliert.
Und nahezu alles dreht sich eben um diesen Verlust, um diese Liebe und was man macht oder vielleicht sogar bereit ist zu machen und durchzustehen, um diese Liebe nicht loslassen zu müssen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was auch Gudelia anders dastehen lässt als andere Kriminalromane, dass wir sehr in die Psyche von Gudelia eintauchen. Und die Flut dient sowohl als physische Offenlegung alter Geheimnisse, aber eben auch als metaphorische Offenlegung von unterschiedlichen Geheimnissen, die sie über die Jahre in sich und in ihrem Haus vergraben hat.
Der Autor Thomas Knüver, Gewinner des Deutschen Krimipreises in der Kategorie National. Die britische Schauspielerin Maggie Smith war am 27. September dieses Jahres gestorben. Wie nun bekannt wurde, soll die Darstellerin in dem neuen und dritten Downton Abbey-Film gewürdigt werden. Smith hatte in der erfolgreichen gleichnamigen Serie sowie in den sich darin anschließenden beiden Filmen die Figur der verwitweten Gräfin verkörpert. Obwohl ihr Charakter bereits am Ende des zweiten Films stirbt, soll der dritte, der im Herbst 2025 in die Kinos kommt, eine Hommage sowohl an die Figur als auch an Smith selbst enthalten. Für ihre Darstellung der Gräfin erhielt Smith 3 Emmy Awards und einen Golden Globe.
Fazit:
KI und die Zukunft der Kunst.
In den Gesprächen der letzten Tage haben wir schon mehrfach gehört, dass der Output der KI abhängig ist vom Input, also davon, wie umfangreich die Maschinen gespeist werden. Mit Blick auf Textproduktion sagte der Politikwissenschaftler und Internetkritiker Adrian Lobe Folgendes.
Sie müssen sich vorstellen, ChatGPT wurde mit 300 Milliarden Wörtern trainiert, aus einer Datenbank, die eben bestand aus Wikipedia-Artikeln, alten Blogbeiträgen oder vielleicht auch Facebook-Kommentaren, die wir mal geschrieben haben. Zum Vergleich, James Joyce' Monumentalwerk Ulysses kommt auf so 265.000 Wörter. Also das zeigt auch so ein bisschen die Dimension, die zivilisatorische Dimension, wenn man so will.
Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Literatur. Diesen Aspekt wollen wir heute mit Jennifer Becker vertiefen. Sie ist selbst Autorin. Zeiten der Langeweile heißt ihr Debütroman. Außerdem erforscht sie am Literaturinstitut der Uni Hildesheim, ob künstliche Intelligenz mehr schreiben kann als Chatantworten und Blogeinträge. Sie interessiert sich dafür, wie der Mensch die Aufgabe formulieren muss, damit eine Maschine auch Prosa oder Lyrik verfasst. Jennifer Becker, guten Abend.
Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
Die KI wird immer besser, aber kann sie schon eigenständig Romane schreiben?
Nein, das kann sie noch nicht. Und ich bin mir auch sicher, dass sie das in näherer Zukunft noch nicht können wird, sondern dass es immer eine Kollaboration sein wird zwischen Autorin und eben der künstlichen Intelligenz. Vor allem, weil eben auch darauf ankommt, von welchem Genre wir sprechen, von welcher Textform. Und wir müssen uns auch immer vor Augen halten, dass es keine künstliche Intelligenz gibt, die ohne menschliche Interaktion einfach so schreiben würde.
In welchem Genre und auf welchem Niveau passiert das denn derzeit schon?
Das wird ganz unterschiedlich eingesetzt. Ich trenne ganz gerne zwischen verschiedenen literarischen Formen, weil wir eben merken, dass die Sprache unterschiedlich gut oder auch schlecht, originell oder weniger originell ist. Es gibt Genre-AutorInnen, die mittlerweile KI-Programme einsetzen, um Bücher zu schreiben, Texte zu schreiben. Das sind dann oftmals solche sehr speziellen Reihen, die auf Amazon selbst publiziert werden und bei denen es auch gar nicht unbedingt darum geht, eine ganz neue, originelle Sprache zu finden, sondern eher darum, relativ schnell einen neuen Roman in dieser Reihe herausbringen zu können. Wenn wir uns aber andere literarische Formen anschauen, beispielsweise jetzt autobiografische Texte oder auch Texte, in denen eben weniger formale Regeln zu tragen kommen, dann wird es schon schwieriger. Da brauchen wir schon eine größere Interaktion mit dem System, um überhaupt eine KI produktiv arbeiten lassen zu können für uns.
Sie haben ja selbst experimentiert und eine KI mit den Romanen der französischen Schriftstellerin Annie Ernaux gespeist und die Maschine dann aufgefordert, die Texte der Nobelpreisträgerin weiterzuschreiben. Was kam dabei raus?
Ja, das war ein ganz interessantes Experiment, weil ich den Anfang von Die Jahre genommen habe, der auch mit relativ kurzen Beobachtungen beginnt. Das sind fast solche Beschreibungen wie so Fotoaufnahmen. Das konnte ChatGPT damals sehr gut reproduzieren, weil eben ja diese kurzen Momentaufnahmen konnten relativ schnell übertragen werden. Aber dann hat sich das natürlich relativ schnell erschöpft, weil diese Situationen, die von der KI kreiert wurden, waren relativ schnell dann doch sehr generisch und oberflächlich. Also das hat dann vielleicht für 3 Beobachtungen ganz gut funktioniert und dann wurde es eben sehr, sehr langweilig, könnte man fast sagen. Und man hat gemerkt, dass es eben keine menschliche Beobachtung ist, die eine Erinnerung irgendwie festhalten möchte, etwas, das sie wirklich erlebt hat, sondern es wurde dann irgendwie leer oder hat eben nicht mehr so viel transportiert.
Sie reden von der Interaktion, die notwendig ist. Also je mehr Informationen wir Menschen der KI geben, umso ausgefeilter kann sie agieren oder reagieren.
Ja, das kommt drauf an. Ich glaube, da müssen wir uns dann nochmal anschauen, was es für verschiedene Formen der Interaktion gibt. Aktuell reden wir, wenn wir von KI sprechen, meistens von großen Sprachmodellen wie eben ChatGPT, Gemini oder andere Sprachmodelle. Und die funktionieren aktuell eben in so einem Chat-Austausch, das heißt in dieser dialogischen Form. Und man kann theoretisch so ein Modell nutzen, um wie so ein Gesprächspartner, um damit erstmal Fragen zu klären, Stoff zu entwickeln, sich vielleicht Inspirationen holen zu lassen, Wörter generieren zu lassen. Dann gibt es aber auch schon Schreibprogramme, die mit KI funktionieren. Zum Beispiel Drama Queen hat mittlerweile ein KI-Engine, aber auch Programme wie Sudowrite, die explizit für Belletristik entwickelt worden sind. Und das ist dann ein anderes Interface. Also da haben wir dann nicht so eine Art Chat-Dialog, sondern können einen Klick erzeugen, irgendwo draufklicken und erhalten dann vielleicht eine Beschreibung für ein Wort oder sind quasi schon solche vorgefertigten Schemata und das Interface ist anders. Ich finde, die Ergebnisse sind einfach sehr generisch und ich bin noch nicht davon überzeugt. Ich glaube, da sind sich Autorinnen, professionelle Autorinnen relativ einig, dass eben diese künstliche Literaturproduktion noch nicht so funktioniert, wie wir uns das vielleicht für eine professionelle Schriftstellerin-Tätigkeit vorstellen. Das sind eben Systeme, die auf einen Mittelwert trainiert sind. Das heißt, sie erzeugen oftmals eben die wahrscheinlichste Lösung. Das sehen wir eben auch in Satzstrukturen, das sehen wir dann in Stoffgenese. Das sind oftmals relativ oberflächliche Konflikte, die dort erzeugt werden, sehr konventionelle Erzählstrukturen. Konflikte werden immer gelöst. Es gibt immer eigentlich so eine Art wie so eine moralische Klammer, die wir gerade aktuell sehr störend empfinden. Und es wirkt eben nicht sonderlich, ja, wie soll ich sagen, spannend oder interessant.
Und doch sagen Sie, Entschuldigung, dass es davon abhängt, wer wie mit der Maschine interagiert. Also könnte man davon ausgehen, dass eine Hertha Müller oder Elfriede Jelinek, würden sie mit KI arbeiten, bessere Literatur entstehen lassen könnten als Sie und ich?
Ja, natürlich. Also das kommt natürlich immer darauf an, wie interessiert auch eine Person an dieser Technik ist. Es gibt großartige Texte, die mit künstlicher Intelligenz kreiert werden, die aber einfach darauf auch ausgelegt sind, zu zeigen, hey, das ist experimentelle Literatur, das ist dieser Prozess, wie ich mit KI geschrieben habe. Beispielsweise hat Sheila Heti einen interessanten Text geschrieben, According to Alice heißt er, zusammen mit einem Chatbot und hat eine Biografie eines Chatbots erzeugt. Und das ist natürlich ein spannendes Projekt. Ist aber nur interessant, wenn wir das eben daran knüpfen an Sheila Heti, die sich mit einem Chatbot auseinandergesetzt hat. Wenn wir den Text irgendwo so einfach finden würden online, fänden wir den wahrscheinlich auch langweilig. Also wir müssen uns das, glaube ich, dann eher in so einer Art Konzeptkunstperspektive vorstellen, dass dadurch interessante Arbeiten entstehen, weil bestimmte Personen eben Ideen reinbringen. Wenn wir das Modell dazu bringen wollen, einfach recht lineare, realistisch erzählte Prosa zu schreiben, können wir das natürlich auch machen. So ist es aktuell. Die Sprachstrukturen sind relativ so darauf ausgelegt, dass sie gut lesbar sind, dass es einfach zu verstehen ist. Aber da werden dann trotzdem eben Sachen rauskommen, die nicht unbedingt so interessant sind. Aber wie gesagt, wenn ich dann trotzdem etwas selbst schreibe, die KI wieder antworten lasse, dann wieder etwas reinbringe, eine andere Idee reinbringe, kann das durchaus funktionieren. Und ich kann auch Sprache verändern. Ich kann auch dem System den Prompt geben und sagen, bitte Sprache verknappen, keine Adjektive, ein Satz soll nur aus 4 Wörtern bestehen oder ähnliches. Und dann wird es das System umsetzen und kann so auch ganz interessante Stilveränderungen erwirken. Also das gilt, glaube ich, für jeden künstlerischen Bereich in Bezug auf KI, dass die Personen, die sich sowieso professionell damit auseinandersetzen, auch bessere Ergebnisse erzeugen, weil sie eben eine klarere Vorstellung davon haben, was soll das eigentlich sein, was da am Ende als Ergebnis passiert.
Ein Effekt beim Lesen von KI-Literatur ist ja noch, dass die Lektüre von dem Verdacht begleitet wird, einige Einfälle in Anführungszeichen der Maschine seien vor allem eben den Anwendern, den Anwenderinnen zu verdanken. Wie also ist das mit der Autorenschaft? Der Frage, wie viel Mensch und wie viel Maschine steckt in so einem Roman? Sie füttern die Maschine mit Annie Ernauds Werken, lassen da Datensätze herstellen und damit ein Sprachmodell trainieren. Wem gehört dann am Ende der Text?
Ja, das ist total problematisch, weil wir hier verschiedene Ebenen haben, in denen Urheberrecht verletzt wird. Da bin ich mittlerweile auch recht scharf. Wir müssen eine Veränderung erwirken, weil eben aktuell mit Texten einfach so verfahren wird, dass sie genutzt werden, ohne dass jemand ein Einverständnis geben muss. Und das verstößt meiner Meinung nach gegen verschiedene urheberrechtliche Bedingungen, die wir sonst eben an Literatur und auch Texte stellen. Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Verfahren, Petitionen, Gerichtsverfahren, die laufen, der EU-AI-Act, aber das ist eben alles noch in der Schwebe. Wem gehört der Text? Also wir können natürlich jetzt erstmal kritisch betrachten, darf ich überhaupt als Laie einen Text generieren lassen im Namen von Annie Ernaux? Ist das schon eine Verletzung an Annie Ernaux, der Autorin, an ihren Texten? Mhm. Und dann haben wir natürlich noch die Frage, welche Datensätze sind überhaupt im Trainingsdatensatz? Wessen Urheberrecht habe ich da eventuell schon verletzt? Argumentiert wird natürlich oftmals damit, dass keine Zitate generiert werden. Es wird ja nicht einfach so quasi etwas reproduziert, sondern neu zusammengesetzt. Trotzdem würden die Systeme eben nicht funktionieren ohne diese Literaturen und auch Texte und Enzyklopädien. Das halte ich für sehr problematisch. Und ich mache hauptsächlich Experimente in einem künstlerisch-wissenschaftlichen Kontext. Aber ich fände es natürlich hochproblematisch, wenn ich jetzt in einer Buchhandlung gehen würde und da ein KI-Buch finden würde, das im Stil von Annie Ernaux erzeugt worden wäre, ohne dass Annie Ernaux irgendwas damit zu tun hat. Fände ich hochproblematisch.
Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Literatur. Dazu forscht die Autorin Jennifer Becker. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Becker.
Wunderbar, vielen Dank.
Und morgen setzen wir unsere Reihe fort, dann mit Blick auf KI und die Zukunft der Illustration. Kein Jahresende ohne Rückblicke. Auch hier in Fazit resümieren wir, was in einzelnen Sparten der Kultur wichtig war. Heute geht's um das Kinojahr 2024 und das hatte einiges an Aufregung zu bieten. Susanne Burg aus unserer Filmredaktion blickt zurück.
Beginnen wir von hinten. Dieses krisengeschüttelte Jahr endet versöhnlich. Der deutsche Oscar-Beitrag für den besten internationalen Film ist eine Runde weiter. Die Saat des heiligen Feigenbaums hat es auf die Oscar-Shortlist geschafft. Das Drama um eine iranische Familie, das im Mikrokosmos so eindrücklich das Leben unter dem autoritären Regime des Iran erzählt. Für mich der Film des Jahres und das Gute, Sie können ihn im Kino sehen. Die Saat des heiligen Feigenbaums von Regisseur Mohammed Rasulov ist gerade angelaufen. Rasulov war im Mai teilweise zu Fuß aus dem Iran geflohen und hat seinen Film im Wettbewerb in Cannes präsentiert und einen Sonderpreis der Jury bekommen. Rasulov lebt nun in Deutschland.
Wir leben in einer Zeit, in der sich das Konzept von Heimat verändert hat. Die Heimat ist jetzt etwas anderes als früher. Es gibt Millionen von Iranern, die durch diese Diktatur und das totalitäre Regime gezwungen wurden, das Land zu verlassen.
2024 war ein politisch mehr als unruhiges Jahr. Ein Jahr, in dem der Krieg in der Ukraine und im Gazastreifen und die zunehmenden autoritären Bewegungen in Amerika und Europa nicht zu ignorieren waren. Das hat sich auch in der Filmwelt niedergeschlagen. Festivals haben über ihre Rolle debattiert. Die Berlinale stand in der Kritik, weil sie Vertreter der AfD zur Eröffnung erst einlud und dann wieder auslud und weil die Preisverleihung Züge einer Pro-Palästina-Demo bekam. In Cannes gab es wegen Gaza-Proteste auf dem roten Teppich, während Venedig sich gegen Forderungen wehrte, israelische Titel aus der Auswahl auszuschließen. Die Polarisierung der Welt machte also auch vor den Veranstaltungen nicht Halt. Das Kino selbst hingegen bewies, dass es noch immer Komplexität und Menschlichkeit zu bieten hat. selbst wenn es von einer kollektiven Identitätskrise und einem Planeten am Rande einer Klimakatastrophe erzählt, von Krieg und Chaos.
Wir fuhren monatelang bis in die finsterste Hölle.
Sie müssen Lee Miller sein.
Ach, die reicht völlig.
Wie wichtig es ist, für eine Berichterstattung zu kämpfen und das Grauen zu dokumentieren, das zeigt der Spielfilm Die Fotografin mit Kate Winslet als Lee Miller, die 1945 als eine der ersten in den befreiten Konzentrationslagern in Dachau und Buchenwald fotografiert hat.
Es gibt verschiedene Arten von Verletzungen, nicht nur die, die man sehen kann.
Die Fotografin erzählt auch von der Selbstermächtigung einer Frau. Lee Miller beginnt ihre Karriere als Model und wechselt schließlich hinter die Kamera. Und auch das hat viel mit dem Heute zu tun.
No longer am I photographed through the male gaze. I will not allow myself to be objectified or infantilized. I just don't.
Ich lasse es nicht mehr zu, durch den männlichen Blick fotografiert zu werden, sagt Kate Winslet im Interview. Ich lasse es nicht mehr zu, dass ich zum Objekt werde. Mit Hilfe der Vergangenheit einen Blick auf die Gegenwart zu werfen, das machen Filme im Jahr 2024 viel. Dazu gehört auch das zweite Weltkriegsdrama Blitz von Steve McQueen, das gleichzeitig auch über Rassismus in London erzählt.
Bereits 19 Bundesstaaten abgespalten.
Die US Army verstärkt ihre Truppen.
Warnung aus dem Weißen Haus an die westlichen Streitkräfte und die Florida Alliance.
Noch deutlicher wird eine Dystopie, die in der nahen Zukunft spielt. Civil War von Alex Garland.
Dass in Amerika ein gewaltiger Bürgerkrieg tobt, ist euch schon bewusst, oder?
Die USA sind gespalten und ein populistischer Präsident tritt eine verfassungswidrige dritte Amtszeit an. Einige Menschen erstarren, andere greifen zu den Waffen und kämpfen sich in einen Blutrausch und einen neuen Bürgerkrieg hinein, während ein paar Reporter versuchen, den investigativen Journalismus am Leben zu halten. Ein Film, der nach der US-Wahl sicherlich auch im kommenden Jahr noch aktuell bleiben wird. Aber ja, es gab trotz der großen Menge an Aggression in diesem Jahr auch Filme, die auf der Seite der Liebe und nicht des Krieges standen. Und die trotzdem wahnsinnig viel von der gesellschaftlichen Realität erzählen. All We Imagine as Light, der indischen Regisseurin Payal Kapadia zum Beispiel. Ein Film, der wunderbar atmosphärisch, unaufgeregt, aber doch genau vom Alltag dreier befreundeter Krankenschwestern in Mumbai erzählt. Von den sozialen und religiösen Unterschieden und den Normen der patriarchalen Gesellschaft.
I think as friendship for me is a very interesting relationship.
Freundschaft ist für mich eine sehr interessante Beziehung. In Indien sind die anderen Beziehungen extrem stark definiert. Sei es die Beziehung einer Mutter zur Tochter oder eines Ehemannes zur Ehefrau. Eine Freundschaft ist nicht so genau definiert. Und wenn etwas nicht genau definiert ist, dann eröffnet das viele Möglichkeiten.
Zum Beispiel die, über Unterschiede in der Identität hinwegzugehen und dabei von weiblicher Solidarität zu erzählen. All We Imagine as Light gilt als einer der geheimen Favoriten bei der anstehenden Oscar-Verleihung. Eine Verleihung, die wohl noch mehr zeigen wird, was sich schon seit längerem abzeichnet. Die Schere zwischen dem, was an der Kinokasse macht und dem, was Preise gewinnt, wird größer. Dafür zeigt sich anhand der Oscars auch, der Autorenfilm wird immer internationaler. Regisseur Edward Berger ist nach Im Westen nichts Neues mit dem vielgelobten Konklave über die Wirren einer Papstwahl nun wohl endgültig zum internationalen Regiestar geworden. Und um wieder auf das versöhnliche Jahresende zurückzukommen, auch für die deutsche Filmbranche gab es nach langem Bangen noch eine gute Nachricht. Das reformierte Filmförderungsgesetz ist beschlossene Sache. Der nächste deutsche Oscar-Kandidat kann kommen.
Das Filmjahr 2024 und einen noch viel umfangreicheren Rückblick hören Sie am morgigen Samstag in der aktuellen Ausgabe unseres Filmmagazins Vollbild ab 14.30 Uhr im Deutschlandfunk Kultur und jederzeit in der DLF Audiothek. Mit den Wochentagen kommt man ja gerade leicht durcheinander. Tobias Wenzel sichtet jetzt die frischen gedruckten Feuilletons und die sind vom Samstag, dem 28. Dezember. Auch hier gibt's viele Nachrufe auf Hannelore Hoger.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Deutsche Heldin, titelt das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung zum nun bekannt gewordenen Tod Hannelore Hogers. Nils Minkmar schreibt dazu: Ob sie auf der Bühne auftrat oder im Film und im Fernsehen zu sehen war, Hannelore Hoger spielte und sprach immer einen leicht anarchischen Charakter, entfaltete den Geist der Freiheit. Von Alexander Kluges Kinofilm »Die Artisten in der Zirkuskuppel – Ratlos« bis zur Kommissarin Bella Block. Hannelore Hoger steht für eine gelungene Synthese zwischen einem reflexiven Kino und einem Fernsehen, in dem sie ihr Kunstwissen lebensnah verallgemeinern konnte, schreibt Bert Rebhandel in der Frankfurter Allgemeinen. »Die begnadet ruppige Diva«, titelt Gunda Bartels im Tagesspiegel. Eigenwillig, das ist das Adjektiv, das einem als erstes zu der Hamburger Schauspielerin Hannelore Hoger einfällt. Das Ding der Woche ist eine hübsche kleine Rubrik in der Taz. In der Wochentaz, der Wochenendausgabe, gibt es dieses Mal einen Rückblick auf 12 Dinge, die in diesem Jahr besonders bemerkenswert waren. Darunter die immer noch trendige Dubai-Schokolade und ein eckiger Tischtennisschläger, mit dem der Schwede Truls Møregård die Silbermedaille bei Olympia gewann. Natürlich gibt es auch wieder ein neues Ding der Woche, nämlich die Glaskugel. Was dieses Ding könne, fragt die Taz und gibt selbst die Antwort. Jedenfalls nicht die Zukunft vorhersagen. Oder haben Sie mitbekommen, dass der Eiffelturm dieses Jahr in der Mitte durchgebrochen ist? Es einen Angriff einer Riesengiraffe gab? Auch 2024 haben Wahrsager ganz schön daneben gelegen, zeigt eine Auswertung der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Aber vielleicht hat ein Wahrsager ja prognostiziert oder genauer erraten, dass Hugh Grant die Hauptfigur in einem Horrorfilm spielt. Zu den legendären Sätzen, die jeden Fan von Horrorfilmen bereits zappeln lassen, bevor etwas Schlimmes passiert, gehört ab diesem Winter: »Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass hier überall Blei in den Wänden ist«, schreibt Maria Wiesner in der FAZ über den Satz, den Hugh Grant als Mr. Reed im Kinofilm Heretic zu zwei jungen Missionarinnen sagt, die sein Haus betreten haben. Denn später wird den beiden Schwestern klar, dass das Blei in den Wänden den Handyempfang verhindert. Ziemlich schnell merken sie, in was für ein Hexenhäuschen sie geraten sind und nicht mehr herauskommen, schreibt Fritz Göttler in der Süddeutschen. Religion bedeutet Kontrolle, lehrt Mr. Reed. Eben das muss man auch vom Kino sagen, vom Horrorkino, das ganz vom Glauben machen lebt. Wie ein Horrorfilm ist Nikolai Kari von der Taz dieses Jahr vorgekommen. Wo ist die Fernbedienung? Hat er sich mehrfach verzweifelt gefragt, angesichts der Bedrohung von Demokratie und Zivilgesellschaft in Deutschland. Nun schreibt er: »Ein Superheld ist 2024 nicht vom Himmel gefallen. Das hat das Horrorgenre so an sich.« Es ist wie im Horrorfilm, schreibt auch Gerhard Matzig in der Süddeutschen. Allerdings meint er den Verlust der Esskultur. Und der manifestiert sich für ihn im Verschwinden des Esszimmers. Jeder Dritte diniert, wenn man das so nennen mag, mehrmals wöchentlich auf dem Sofa vor dem Fernseher. 21% der Befragten tafeln am liebsten vor dem PC, schreibt Matzig in seinem Nachruf auf das Esszimmer. Auch im Trend das Essen im Stehen. Am Esstisch wird selten gegessen, wo gar nicht mehr gegessen wird, im Esszimmer. Besonders optimierte Zeitgenossen essen ohnehin nicht, sondern spritzen sich das Low-Carb-High-Protein-Superfood intravenös. Da kann Matzig nur noch seinem geliebten Esszimmer nachrufen: Ruhe in Frieden.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau, und das war Fazit mit Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.